damals war es so, Geld hinten und vorne keins, haben wir praktisch einen Formel 2 gekauft von Maurer. Maurer Motorsport, der war auch in Colmar.
Maurer war damals der Bellof, Stefan Bellof, der Werksfahrer. Und Manfred Winklog. Von dem Winklog habe ich damals ein Chassis bekommen. Und das habe ich dann umgebaut auf einen Sportwagen. Wir sind dann gefahren. Ich wollte fahren, hatte keinen Motor. Ich war so frech. Im Nachhinein muss ich sagen, schon frech, ja. Bin zu Roche gegangen und habe gesagt, der Roche braucht damit einen Formel 2 Motor. Könnten Sie mir nicht einen Motor leihen? Herr Wagner. Ja, hat er gesagt, komm vorbei. Ich, was ich mal sagen, als absolut niemand, habe einen Formel 2 Werksmotor bekommen. Wo nur das March-Werksteam in England hat das einen Motor bekommen.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich weiß ja, dass ich an dieser Stelle gerne mal von einer besonderen Folge rede, die gleich folgen wird. Aber heute meine ich das auch mal so. Denn selten habe ich es erlebt, dass bei einem Gast die eigene Wahrnehmung und das, was er in seinem Leben geschaffen hat, so weit auseinander zu liegen scheinen. Die Rede ist von Fritz Wagner, der sich selbst immer noch als einfachen Bauernsohn aus Kolbermoor sieht. Und er wird auch der M1-Flüsterer genannt. Und das hat seinen Grund. Denn er hat... Und ich glaube, ich übertreibe nicht, sein gesamtes Leben diesem einen Sportwagen von BMW untergeordnet. Er lebt immer noch in seinem Elternhaus, dem Bauernhof im bayerischen Kolbermoor, inzwischen natürlich mit seiner Familie und seinen Kindern. Und wenn man da durch die Räume geht, dann kommt man aus dem Staunen wirklich nicht mehr heraus. Haufenweise. Und das könnt ihr wörtlich nehmen. Haufenweise liegen dort bis unter das Dach gestapelt Teile von diversen M1-Modellen. Vorwiegend alte Procar-Hauben, Schürzen, Felgen, Dämpfer, Motoren, Lenkräder und, und. Aber das ist noch nicht alles. Denn er ist in seinem Leben zu den wahrscheinlich wertvollsten und außergewöhnlichsten M1-Modellen gekommen, die jemals auf die Räder gestellt worden sind. Über die Autos und wie er dazu gekommen ist, sprechen wir in dieser Folge. Und heute müsst ihr unbedingt die begleitenden Fotos auf meiner Webseite anschauen, auf die ich in den Shownotes verlinkt habe, denn man kann es eigentlich nicht glauben, dass es sowas überhaupt noch gibt. Denn wenn man meinen Gast nur reden hört, in dieser ihm ganz eigenen Bescheidenheit, dann winkt man vielleicht ab und sagt, ja, ja, okay, der wird da ein paar Teile rumliegen haben. Das sagt man aber nicht mehr, wenn man das einmal mit eigenen Augen gesehen hat. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der vielleicht einmaligen Geschichte von Fritz Wagner.
Maximal Leben. Maximal Leben heißt für mich, dass du praktisch jeden Tag neu erlebst, jeden Tag neu denkst, jeden Tag neu dich weiterentwickelst, jeden Tag praktisch dankbar bist dafür, dass du überhaupt den Wahnsinn mitmachen darfst.
Ja, an Wahnsinn hast du einiges mitgemacht, ne?
Ja, ich meine schon. Ich habe eigentlich immer alles versucht und habe Maximum wie ein Schwamm alles aufgesaugt. Ich war zwar im Leben noch nie im Urlaub, kenne ich gar nicht da. Es gibt keinen Tag nicht, wo ich nicht was gearbeitet habe. Wenn ich einfach nur blöd an einem Stadtplatz vorbeigeschaut habe, wenn ich irgendwie auf Rückfahrt war oder wie in Südafrika, da war das ja damals noch, die Apartheid war noch damals. Wann waren das? 79. Aha. Da war es so, da waren wir praktisch in Südafrika, praktisch in Durban. Da hat es geheißen, du, auf die Schwarzen, musst du gar nicht so aufpassen, du kannst ruhig ein bisschen grob umgehen damit und so und so. Und wir haben halt das, den Vorteil gehabt, wir waren praktisch, Kasani hatte damals ein Team, Uhe war damals ein Münchner Mini-Hi-Fi-Hersteller, der hat ja die ersten Mini-Hi-Fi-Anlagen gebaut.
Ja, genau.
Das war der Sponsor und die Hi-Fi-Anlagen waren schwarz und der Logo von Uhe war schwarz. Wir kommen nach Südafrika an und schwarz und weiß. BMW Werksauto waren weiß und wir waren schwarz. Mhm. Geht denn alle überhaupt nicht, weil er sagt, was machst du mit einem schwarzen Auto? Und wir haben das gehabt und ich habe mich praktisch unten genauso verhalten mit den sogenannten Schwarzen wie mit den Weißen. Mhm. Und die waren so überrascht, ob das an der Strand warst oder sonst was, wenn du mit denen praktisch ganz normal und freundlich und fair oder sonst was geredet hast. Die waren da so richtig happy drüber. Ich war da auf einmal mitten in so einem Ghetto. Wir hatten da viel Zeit, wir waren da 4 Wochen da unten in Südafrika. Da haben wir praktisch 2 Wochen arbeiten müssen und 2 Wochen war Urlaub. Und da muss ich jetzt sagen, da haben wir einfach verirrt da drunten, aber da hat mir kein Mensch was getan. Und es ist ja so, wenn man sagt, wie du mit Leuten umgehst, so gehen auch die mit dir um. Mhm. Das hat ja keiner eigentlich einen Vorurteil, wenn er die kennenlernt.
Sollte er nicht haben, ne? Aber bei
das ist ja nur so, heute hat das alles breit getreten und was für mich nie ein Thema war. Ja? Man muss einfach zu jedem fair sein. Mhm. Und dann hast du kein Problem. Ich glaube, so denkt man vielleicht die meisten Leute. Das sind immer Minderheiten, weil die wollen alles extrem machen. Mhm. Zu einer und zu anderen zur Richtung.
Ja, man hofft immer, dass es Minderheiten bleiben, ne? Oder sind und sag mal, du bist hier aufgewachsen, das war aber mal ein Bauernhof, oder haben deine Eltern schon?
Ja, sind wir noch ein Bauernhof. Wir haben früher Kühe gehabt.
Aha.
Und es ist so, dass der Vorteil war, im Nachhinein ist der Vorteil, wenn ich sage jetzt, in dieser Gegend, dieser Aiblingau heißt es, da waren keine Leute da, die wo Kinder hatten in meinem Alter.
Mhm.
Also war ich praktisch für mich allein gestellt. Ich wollte aber immer schon, ich habe mich technisch interessiert, weil mein Vater hat immer schon verrückte Sachen versucht zu machen, aber hatte nie die Möglichkeit, weil praktisch, er musste in den Krieg mit 18 Jahren. Ist aber so, dass er sagt, es war für ihn ein Drama, ja. Da musste praktisch, da war 5 Jahre im Krieg und dann 5 Jahre in Gefangenschaft.
Hm. Ja,
er hat vorher, mit 18 Jahren hat er praktisch ein Vierteljahr vorher noch eine Lehre angefangen, weil er Mechaniker, konnte nicht mehr weitermachen. Und es ist so, das Einzige, was ihm übrig geblieben ist, wieder gesund, einigermaßen gesund nach Hause zu kommen. Und da war ein Bauernhof da. Und der, wo normalerweise den Bauernhof machen hätte sollen, der ist leider im Krieg gefallen.
Mhm.
Also hat der Opa, mein Opa gesagt, du, ja, zu meinem Papa, du musst es jetzt machen. Und du suchst als gefährlichste Frau, die wo passt für einen Bauernhof, die wo richtig anpacken kann. Und wir hatten dann 3 Geschwister noch. Ich habe dann 3 Geschwister noch bekommen. Nach ein paar Jahren. Aber in erster Linie war es so, dass in meinem Alter kein Mensch da war. Also habe ich immer praktisch für mich allein spielen müssen. Mein Vater hat nebenbei, neben dem Bauernhof, immer so alte Schrottautos zum Eisenhändler gebracht. Zum Alteisenhändler. Wie auch immer. Und da war immer was dabei, was für mich interessant war. Und wenn was ganz interessant war, dann hat er mir sich nach Hause gebracht. Und ich habe mit 5 Jahren schon angefangen, mir ein Modellauto selber zu bauen. Weil die, wo es gegeben hat, es gab nicht viele, aber die, wo es gegeben hat, die waren mir zu einfach. Und ich wollte schon eine 3. Achse einbauen oder dass es lenkt und so, habe praktisch immer versucht, ein Auto zu verändern. Und das hat mein Vater so mitgekriegt und hat dann immer mehr mir so alte Autos mit nach Hause gebracht. So alte Kabinenroller,
ja.
So alte Setters. Die waren oft in einem super schönen Zustand noch. Aber damals hat sie praktisch von nichts eine Ahnung. Das erste, das war noch nicht richtig vom Anhänger abgeladen, habe ich die Karosserie runtergerissen, habe das praktisch die Achsen freigelegt, alles so. Und dass ich praktisch in der Wiesn, haben wir einen großen Platz gehabt, dass ich in der Wiesn fahren habe können. Es war für mich immer interessant, ein Formelauto zu haben. Zwillingsreifen einfach den zweiten Reifen draufgeschweißt und dann waren das immer verrückte Autos. Wenn ich da nachdenke, wie so ein Kabinenroller, ein Vier mit 4 Rädern hat es da gegeben, ganz ein seltenes Teil, da waren wir so grob drüber. Ich muss dir vorstellen, das Auto wäre halt 30.000 Euro wert.
Ja, eben, ne? Da denkt man gar nicht drüber nach.
Alles, DKWs, alles, da musst du eigentlich sagst, Traumautos heute. Mhm. Die hast einfach damals einfach weggerissen, weggeschmissen und das Neue kommt schon wieder, weil du hast immer wieder einen Nachschub bekommen. Weil damals war es so, war das einfach jedem wichtig, was Neues zu haben.
Mhm. Deswegen sind die heute so viel wert, ne? Weil jeder die weggeschmissen hat.
Ja, die übrig geblieben sind. Alles weggeschmissen und dann war es mal so, was auch interessant war, dann hat es einen Mail zu Haufen gegeben, Persil 59. Die waren ungefähr Meter auf einen Meter, die waren überall auf die Bauernhäuser oder auf die leeren Stadel. Waren immer die dran geklebt oder dran genagelt, so muss man sagen. Okay, irgendwo eines Tages hat es geheißen, das ist eine Verschandelung der Umwelt, die müssen alle runter. Dann mein Vater hat die alle eingesammelt, in Auftrag von irgendjemand und hat die nach Hause gebracht. Und im Mai, wenn du mit dem Namen drauf hast, das springt ja so, das spritzt ja so. Dann hat er einen kompletten Anhänger voller Bilder gebracht, zur Werbebilder. Dann hat er gesagt, die muss er am nächsten Tag wegschmeißen, die muss er abgeben, dass die verschrottet werden. Dann habe ich gesagt, aber du kannst ja nicht so neue Bilder. Dann habe ich gesagt, wenn nicht, dann haue ich es wenigstens alle zusammen. Dann haben wir den Spaß gemacht. die ganzen Bilder mit dem Vorschlag haben wir zusammengehauen, dass praktisch ja nicht mehr ein gutes Bild da, die waren ja wie neu. Mhm. Die EMI, das war damals eine hochwertige Sache. Also für so ein Persil 59 Meter auf einen Meter kriegst du halt 1500, 2000 Euro. Und ich hab die einfach zusammengehauen, dass sie einfach kaputt waren. Und das sind die Kleinigkeiten. Und da habe ich gesagt, immer mehr. Und eines Tages war es halt einmal so, da habe ich eine Lehre gemacht als Mechaniker. Und da haben wir schon mal Formel V, also der Lehrchef, der hat eine Formel V gehabt. Und das habe ich immer mit betreut, immer Wochenende so und so mit. War für mich das Höchste. Ich habe gesagt, ja gut, da muss ich weiterentwickeln. Und habe praktisch die Möglichkeit bekommen, dann 1977 mich für den BMW in Mainz zu interessieren. Ich habe das Auto gesehen und habe gesagt, das ist ein Traumauto. So was Schönes wird es nie mehr geben. Das ist das Größte für mich, als Auto mal zu sehen, um mal so ein Auto arbeiten zu können.
Wie alt warst du da?
22.
22, okay.
Bei dem Auto. Dann war es so, dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, mit einem Engländer und mit einem Schweizer in einem Team zu arbeiten bei Casani. Der hatte den Fahrerstück. Stuck war damals schon immer die größte Erscheinung im Motorsport in Deutschland. Popularität und so. Und war damals super gut, der. Bloß für ihn war halt einfach Spaß genauso wichtig und nicht so konsequent. Aber sonst war der schon super, der muss man sagen. Und bei denen war ich halt Mechaniker in der Proka-Serie 79. Wir konnten praktisch die ganze Serie, es waren 8 Rennen in Europa, praktisch überall vor der Formel 1, sind immer die Prokas gefahren. Mhm. Prokas hat geheißen, 5 Werksautos, BMW stellte 5 Werkautos und 15 Privatautos. Hat praktisch war da in mir als das Rennen. Das Rennen war so spannend, muss ich sagen, da hast du die Formel 1 vergessen können. Ist ungefähr so langweilig wie die Formel 1 jetzt, war damals die Formel 1. Kannst vergessen, eine uninteressant, eigentlich. So, jeder von den Formel 1-Fahrern hat sich gefreut, mit einem Broker fahren zu dürfen, da wo du nicht aufpassen musst, da wo alles praktisch frei ist, da wo du einfach Gas geben konntest gegen den Gegner, da wo es vorher in der Formel 1 dich totgebissen hast, da hast du praktisch locker vorbeifahren können, wenn du gnadenlos warst. Mhm. Und da gab es ja so Experten wie Stuck, der war halt einfach rigoros und für mich war er bestimmt einer der drei Besten in der Broker-Serie, der wurde in Mainz bewegt hat. Mhm. Es gab da so eine Aktion, da ist er in Monaco gefahren, als gäbe es keinen Morgen. Das war so brutal, hat er dann so einen brutalen Unfall gehabt, weil er es übertrieben hat. Hat man nicht gesagt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern einfach, ja, irgendwas am Auto ist kaputt gegangen. Ist ja egal. Auf alle Fälle ist es so, dass der super war. Und die Stories, wenn man da schaut, wie war das in der Formel 1? Wir hatten ja die Möglichkeit, also praktisch in der Formel 1 im Vorprogramm konntest zu jedem Auto hingehen. Du konntest mit jedem sprechen. Heute hast du 5 Security-Leute, da wo dich sofort, bevor du 5 Meter hinkommst, wimmel die dich ab. Und wenn du gesagt hast, kein Tyrrell kann ich mir in dein Auto reinsetzen. Dann hat er gesagt, ich heb da die Sicherheitsgurte zurück und du kannst sie reinsetzen. Mhm. So waren die damals, der Ken Tyrrell war ein Holzfabrikant, der hatte viel Geld damals schon, brutal. Aber es gab auch damals Leute, die waren wenig Geld hatten und er hat Multimillionäre sind, zum Beispiel Ron Dennis, der hat auch früher, wenn du in der Werkstatt was gemacht hast und du hast ein Loch gebunden, ist er schon mit Besen und Schaufel gekommen und hat es aufgekehrt. So war der und der war einfach ganz normal. Und wenn ich sage jetzt, du, Ron, ich brauche da Getriebe, wie kannst du mir neue Getriebe verkaufen? Hat er gesagt, ja, was zahlst du dafür? Und da hat man sich geeinigt auf eine geringe Summe, weil mehr konnte er nicht bezahlen, aber das war irgendwie damals so lustig. Heute brauchst du die nicht an Leute nicht mehr anschauen. Die Leute so ungefähr, die würden da sagen, was willst denn du, was schaust mich du an? Mhm. Du hast gar nicht das Recht dazu, mich anzuschauen. Ist halt also. Also kommst du nicht mehr hin, du bist überall, da ist alles steril. Ich komme da hin, 79 in Hockenheim, es war so ein extremes Wetter, so ein warmes Wetter. Da waren der ganze Hockenheim, das war ein Stand neben den anderen. Die waren so Standard, die waren ungefähr 2 Meter auf 2 Meter, bis zum Flummer-Standard. Jeder hatte ein T-Shirt, jeder hatte irgendwas, ein Krusch dabei von Italien. Und das war so super, das war irgendwie so eine Nacht, da musst du einfach gesagt, du bist spazieren gegangen, hast da was gekauft, hast da einen Kaffee getrunken, hast da was gemacht. Und heute ist es so, heute gibt es 5 große Stände, da hat jeder sein Präsent, ist sündhaft teuer alles. Mhm. Damals hast du für 3 Mark ein T-Shirt kaufen können, heute kostet dann 30 Euro ein T-Shirt. Ja. Mhm. Und hat dir Spaß gemacht, einfach 10 T-Shirts zu kaufen, weil er sagt, das nehme ich meine Kinder mit oder Enkelkinder oder sonst was. Du kannst einfach sagen, du hast einfach was mitgenommen und es war günstig. Aber das wurde so professionell dann abkassiert alles, dass du nirgends mehr was günstig bekommen hast. Später. Aber 79, wie 79, 80 die Saison war und wir waren praktisch immer in, wenn ich mir so vorstelle, in Frankreich, wie wir da gegessen haben, wie ich zum ersten Mal Schnecken gegessen habe. Weil einfach das so gehört sich. Wo ich vom Bauernhof her, von niemandem hat es Schnecken. Die haben wir früher, waren das ja Hassplage so ungefähr. Und da kommst du daher und isst du die Schnecken. Als Vorspeise. Genauso in England, wenn man schaut, die ganzen, wo die ganzen Lords gewohnt haben, da haben wir praktisch so Zimmer gehabt, die waren ja so hoch wie eine Kathedrale so ungefähr. Und da hast du gewohnt drin, dann sagst du, im Paradies, da hast du eigentlich gesagt, was ist die andere Welt? Mhm. Wie? Es war so eine schöne Zeit, muss man sagen, und eine friedliche Zeit auch. Mhm. Und da war die Rivalität war schon da, aber irgendwie hat jeder mit jedem einen fairen Umgang gehabt, ja. Und das war, wenn ich schaue, zum Beispiel in Frank Williams. Frank Williams war damals ein super Athlet, der ist nicht der Treppe rauf, wenn es praktisch im ersten Stock in einem Hotel war. Bin einen Aufzug raufgesammelt, der ist raufgerannt. Der war so sportlich fit. Und gerade der musste das Schicksal erleiden, dass er natürlich mit dem Rennfahrer mitgefahren ist, nach Hause, noch eine Testfahrt und der hat einen Unfall gehabt. Seitdem ist er Querschnitt gelähmt, kann sich nur noch so bewegen. Ja. Frank Williams.
Ja.
Der war extrem vorher sportlich.
Du hast die alle gekannt, ne? Oder kennst du auch alle immer noch, ne?
Ja, du kennst sie immer noch. Und damals waren die Leute alle normal, du konntest mit allen reden.
Ja.
Aber heute würde es nie mehr gehen, weil du kommst nicht mehr an die Leute ran. Die haben alle ihre Beschützer. Die haben das größte Problem bei denen ist es, du könntest denen was verkaufen. Und das wollen die nicht. Die wollen einfach einen Zwischenhandel haben. Die wollen mehr mitverdienen.
Mhm.
Und das war damals so, da hast du gesagt, du, da konntest du mit nichts irgendwas bekommen. Einfach mit der Freundlichkeit.
Mhm.
Und damals war das irgendwie so eine Wertschätzung. Da hat da jemand gesagt, du, da kannst du dich drauf verlassen. Und heute ist es so, da brauchst du für alles einen Vertrag, du brauchst für alles. Ja, es ist halt einfach alles extrem reglementiert oder alles aufgeschrieben, wie, wo, was sein darf.
Mhm.
Und das war halt damals irgendwie frei.
Ja,
und das war halt so, dass man sagt, eine unheimliche, schöne Zeit, wenn ich schaue, wie Alain Prost zum Beispiel mit der von Monaco, mit der Tochter von Monaco rumgeturtelt hat. Mit der, wie heißt denn, wie der geheißen?
Caroline?
Nein, die war praktisch mit dem Zirkusdirektor verheiratet, die war und so. Einfach der wilde Vogel. Musik hat sie auch gemacht und die ist immer hinter dem Zelt rumgesaust mit dem Prost. Das war irgendwie damals, ja, da sagst du, was ist denn da los? Was ist, wer da gespielt und so? Auf alle Fälle ist es so, dass man sagt, eine Traumzeit, wo es leider nicht mehr geben wird oder vielleicht Gott sei Dank nicht mehr geben wird, weil er heute schaut, wenn du heute bei Mercedes fährst, dürftest du sicher nicht in einem BMW einsteigen.
Das war ja das Besondere.
Umgekehrt, ne? Genauso bei jeder, du darfst nicht mehr ein Foto machen.
Ja.
Ich weiß mit Schuck. Du hast gesagt, ich bin jetzt bei VW Repräsentant. Wir dürfen da kein Foto machen. Ihr dürft kein Foto existieren, da wo ich auf einmal in einem BMW im Einzelnen sitze. Der brauchte zum Beispiel für das Brucher Revival 2016 in Österreich, brauchte er von Piëch, braucht eine Freigabe, persönliche Freigabe, dass er für das Rennen, für mich, für Fritz Wagner aus Kolbermann, nicht fürs Werk, durfte er fahren. Aber nur, weil der Piëch ihm das erlaubt hat. Und da braucht er vorher die Unterschrift. Und das war halt für mich das, was mich unheimlich stolz gemacht hat, dass einfach so Leute, die einfach gesagt haben, okay, ich versuche das für dich zu fahren da.
Ja, schon unglaublich. Wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen, weil du hast gerade erzählt, dass du also während deiner Lehre schon am Formel V rumgeschraubt hast. So ein bisschen hast du vielleicht so ein bisschen Handwerk, was Rennerei anbelangt, bekommen und aber diesen Bauernhof zu übernehmen, das war logischerweise kein Thema für dich, ne?
Nein, nein.
Das war, wir haben deine Eltern darauf reagiert.
Nein, die wollten das gar nicht. Der Bauernhof war zu klein, es waren 10 Kühe.
Ja, da okay,
also das war zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Ja. Also mein Vater hat immer versucht, irgendwas zu basteln oder zu machen oder zu was herzurichten, eine alte Maschine herzurichten. Mhm. Und es ist so, dass wenn du aus nichts was machen musst, wenn du keinen Schweißapparat hast, wenn du das nicht hast, lässt dir was einfallen. Mhm. Immer wenn du ein fertiges Produkt kaufen kannst oder die Möglichkeit hast, was zu kaufen, dann magst du es nicht. Mhm. Du musst einfach, wenn du nichts hast, das sollte man vielleicht deinen Kindern genauso weitergeben. Ein Kind, wenn du ein fertiges Produkt gibst, erstens hat es keine Freude dran. Ein Kind hat erst eine Freude dran, wenn es es selber machen kann. Mhm. Und du musst dir jede Kleinigkeit selber erarbeiten und du darfst nie versuchen, einfach mal stehen zu bleiben. Du musst jeden Tag dich weiterentwickeln.
Ja. Und es ist gar nicht, aber auch gar nicht gewollt, dass du irgendwas machst und die Emotionen, zum Beispiel dem Auto gegenüber, wo du gar nichts mehr schrauben kannst oder gar nichts mehr schrauben sollst. Es ist kein Wunder, dass du dich nicht mit dem Gegenstand identifizierst, sondern da kommt nach 3 Jahren wird das nächste Ding geleast.
Ich kenne den besten Mechaniker, Formel 1 Mechaniker, was gegeben hat bei BMW damals. Der war ein Formel 1 Mechaniker früher, ja, vor 40 Jahren. Der musste den Motor komplett zusammenbauen. Ja. Aus allen Einzelteilen. Der bekam die Teile, alles schön geliefert. Und der musste den Motor zusammenbauen. Der Motor musste mindestens eine bestimmte Leistung abrufen. Ja? Und wenn er die Leistung nicht abgerufen hat, hat der Herr Rosche gesagt, jetzt zerlegst du den Motor wieder und machst ihn wieder neu. Bis er die Leistung hat. Also hast du dir Mühe gegeben, dass du praktisch einen kompletten Motor baust, der wohl funktioniert. Und da gab es auch manche Leute, die wollen einfach gesagt, bei BMW drin, die haben das nicht so genau genommen und manche haben das genau genommen. Und es gibt ja manche Leute, die haben den Motor ein paar Mal zusammengebaut. Mhm. Und Rosche war da so konsequent, hat gesagt, so nicht. Jeder muss die bestimmte Leistung haben, sonst geht er nicht raus. Mhm. Jetzt, wenn du einen Formel 1 Mechaniker, sogenannten Formel 1 Motorenmann, Spezialisten hernimmst, der baut zum Beispiel nur die Lichtmaschine rein. Die Lichtmaschine baut dir so rein, so perfekt, kannst du das gar nicht machen. Aber wenn du sagst, du baust die Kurve, dann sagst du, was ist denn das? Wie soll ich das machen? Wie und was? Es gibt nur noch Detailspezialisten. Die sind zwar in ihrer Sache super, da schreitet keiner was ab. Aber das Komplexe zu machen oder das Komplette zu machen, gibt es nicht mehr. Du kannst nicht wo ein Radträger hinten von dem 3 oder irgendwas. Wenn du sagst, du machst nur den Radträger, der macht den Radträger perfekt, aber der weiß nicht, wie er einen Kühler ausbauen soll. Mhm. Der weiß ja nicht, wie er den rechten vorderen Radträger machen muss. Der weiß nicht die Einstellwerte, der weiß gar nichts. Mhm. Also wenn du heute einen Formel 1 Mechaniker kriegst, dann kannst du sagen, nein, danke. Früher haben Hängeringen nach so einem Mechaniker gesucht. Mhm. Aber heute gibt es nur für alles einen Spezialisten. Mhm. Ist er gewollt, so kannst du jeden austauschen. Und keiner gibt ein Geheimnis weiter. Weil wenn du alles komplex weißt, dann kannst du viele Geheimnisse weitergeben.
Wie bist du denn eigentlich zu Cassani gekommen? Oder wie war das?
Cassani hat sich bei uns eingemietet in Kolbermoor.
Also du hast in Kolbermoor, war das ein bestimmter,
das ist so eine
bestimmte Erich Automarke eigentlich, wo du gelernt
nein,
hast?
Nein, ja, das war nur eine freie Werkstatt.
Karosseriewerkstatt.
Ja. Und da war ein bestimmter Herr Erich Bayer von Bad Aibling, ein Koryphäe von einem Motormann, der hat bei BMW vorher im Werk gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht, hat aber immer noch Formel 2 Motoren zu Hause gebaut. Mhm. Und über den kam Cassani und Cassani sagte, du, ich möchte das und das machen, ich brauche eine Werkstatt. Und er hat gesagt, du, ich weiß da was vielleicht. Und so ist der Cassani nach Kolbermoor gekommen und hat da praktisch eine Werkstatt angemietet von der Firma, wo ich praktisch beschäftigt war. War es für mich mein Traum.
Ich wollte gerade sagen, und schon warst du auch mit dem 1 dran, oder?
Ich habe das Auto gesehen und gesagt, das ist das Auto. Ich werde alles verkaufen, um einmal so ein Auto zu bekommen. Mhm. Ich habe meine ganzen selbst restaurierten Bauernmöbel und ich habe damals wirklich viel Gruß schon gesammelt und verkauft. Ich habe alles verkauft, nur einmal so eine Mainz zu bekommen. Ich habe einen bekommen, einen Totalschaden. Und weiß noch genau, der hat 25.000 Mark gekostet, war aber in einem schlechten Zustand. Und das ist der Schwarze da hinten.
Das ist immer noch ein Auto.
Das war mein erstes Auto. Und so sammelt es halt dann weiter. Und was halt der Gag war in der Broker-Serie, warum mich die Broker-Serie so extrem interessiert hat, um Max Mosley, der jetzt auf kurz erst verstorben ist, der hat das organisiert, die ganze Serie mit dem Ecclestone. Und Max Mosley hatte praktisch vom BMW die Garantie bekommen, dass sie immer garantieren für 15 bis 20 Autos. Jetzt, wenn du dir vorstellst, wenn du einen Unfall hatte, dann konnte das Auto nicht mehr fertig machen. Also fehlt ein Auto. Dann haben die gesagt, okay, BMW hat das gesagt, jeder muss eine Versicherung haben. Das heißt, jeder muss sich versichern gegen einen Unfall. Also Vollkaskoversicherung. Mhm. Die Vollkaskoversicherung, musst du dir vorstellen, die hat 10.000 Mark gekostet.
Pro Rennen.
Nein, also die Saison.
Pro Saison, ja.
Ein Witz. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Schäden waren bei jedem Team zwischen 100 und 200.000. Weil jeder gesagt hat, ich kriege sowieso neu. Die haben sich gerade gerollt, die Klicks haben sie noch aufgeschrieben, die Sachverständiger, weil sie keine Ahnung hatten. Und hatten immer alles aufgeschrieben und der hat gesagt, Chassis, das ist ziemlich weich schon. Ich glaube, wir machen einen größeren Schaden und dann kriegen wir nächstes Mal ein neues Chassis. Jetzt haben die immer alles neu bekommen. Und die ganzen alten Schrottteile habe ich von der Versicherung, immer von den Agenten oder von den Teams günstig aufgekauft.
Also 3,50 Mark. Du warst aber als Mechaniker bei Casani,
ja,
und hast dann immer so Kontakt zu denen und die anderen.
Ja, ich bin zu jedem Team und gesagt, hast du irgendwie einen Radtrick, hast du irgendwie das und das, hast du ein kaputtes Teil.
Ja.
Und ich war schon bekannt, dass ich praktisch, wenn ich da rumgelaufen bin, ich habe immer den LKW, wir sind immer mit zwei LKWs losgefahren zu rennen und ich habe immer mit den ganzen Schrottteile, wo sie auch praktisch liegen geblieben sind, die haben sie schon in Container reingeschmissen. Wir haben gesagt, was soll mit einer kaputten Stoßstange, was soll mit einem kaputten Deckel oder mit einer kaputten Felge? Das schmeißt nicht weg, weil es sowieso versichert ist. Und das habe ich hier alles gesammelt. Und wenn es oft interessante Teile waren, die Engländer sind sowieso so korrupte Hunde gewesen und besoffen haben sie alle. Und wenn du denen sagen, Janiker, der wohl besoffen war, einen Tag vorher, der hat gesagt, was willst du denn für das? Und dann sage ich, ja, du, ja, kannst sagen, schenke da für ein paar Drinks. Für ein paar Drinks konntest du vieles haben. Es war sowieso abgeschrieben, weggeschmissen.
Mhm.
Und 1985 war es dann so, wie die Serie schon alles beendet war, hat mich auch einer kontaktiert wieder, Erwin Kratzer. Das ist einfach der Mädchen für alles. Der hat einfach vorüber Ahnung gehabt. Der hat gesagt, du, ich her, Fritz. Da wird jetzt der ganze Bestand von ihm eins aufgelöst. BMW verkauft das jetzt alles.
Wann war
am
das?
Am Montag hat er gesagt, am Montag kommt die Liste raus. Es war am Donnerstag. Am Montag kommt die Liste raus. Da kriegen alle Teams, BMW-Teams, kriegen die Liste. Also Abverkaufsliste. Hat er gesagt, du, jetzt schau mal mit den Lageristen, nicht den Lageristen, der wo plötzlich Ersatzteillager zuständig war, dass du ihn kontaktierst und sagst, was gibt's alles zu kaufen? Hat er gesagt, ja, mach ich gleich. Dann habe ich den kontaktiert und hat gesagt, was gibt es? Dann hat er gesagt, ja, du, die Teile werden verkauft für 30% vom Wert. Dann hat er gesagt, ja, wie viel sind da Teile da? Dann sagt er, alles, Regale voll. Er hat gesagt, am Montag kriegt er einen Schnitzer und hier alle BMW-Zimmer genommen, bekommen die Liste. Dann habe ich gesagt, du, ich her, ich besorge das Geld, irgendwo kriege ich das her. Dann sage ich, das waren 100.000 Mark. Für 100.000 Mark konntest du damals, wenn du einen Grund gehabt hattest, ein Haus bauen. So war die Wertschöpfung für 100.000. Ich habe irgendwie von jedem oder von Gott und der Welt Geld geliehen. Ich habe die 100.000 Mark aufgebraucht. Nicht gleich, aber ich habe gesagt, du her zu den Ersatzteilchef, habe ich gesagt, du, was kann man da machen, wie weit kann man das streuen oder verzögern, dass ich das zahlen muss. Sagt er, wir machen da was, er hat gesagt, du musst das nach dem Monat, dann kriegst du immer wieder eine Liste, was du schuldig bist und da musst du wieder zahlen. Letztendlich war es so, ich habe am Freitag die ganzen Teile geholt, was übrig waren.
Bevor die Teams
am Montag gab es die Liste. War aber nichts mehr da. Schnitzer war da sauer beleidigt, weil die haben immer alles günstig bekommen von BMW.
Ja.
Und damals waren sie einfach, ja, um einen Tag zu langsam. Ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ich das ganze Zeug und verkaufe die Hälfte und dann habe ich alles bezahlt.
Mhm.
Mit ein bisschen einem Aufschlag, dass man das alles bloß minus null. Bloß habe nicht gedacht, dass die Leute das nicht gekauft haben. Die Leute haben zwar gesagt, du, ich habe da 20 Teams angeschrieben, ich hätte das schöne Teilchen, alles nagelneu, zum halben Neupreis. Dann wäre ich dann aus dem Schneider gewesen. Die hat dann gesagt, das ist zwar schön von dir, dass du das alles hast, wenn wir was brauchen, melden wir uns. Die Autos wurden nicht mehr gefahren, die Autos standen rum und keiner hat sich interessiert mehr für den Mainz.
Und es war nichts mehr wert eigentlich.
Die Autos wurden verkauft, komplette Autos wurden verkauft für 50.000. Mhm. Für die, ein Werksauto, muss man vorstellen, ein Werksauto, was immer teurer war, für 50.000 Mark. Und keiner wollte es. Die Autos wurden einfach, letztendlich wurden sie doch alle verkauft. Aber die Autos wurden nicht gefahren, es gab so keine Serien dafür. Gut, wenn man denkt, machst du so irgendwie, wärst du schon überleben. Meiner Familie wurde in Auftrag gegeben, nur bei Allianz zu kaufen, was irgendwie unter ganz billig, so einfach wie möglich. Meine Frau hatte den Vogel ja gesagt, sie hat einen Vogel gekriegt, wenn sie nur den Namen M1 gehört hat. Immer mit deinen Scheiße M1, mit den Scheiße M1. Meine Kinder haben gesagt, du nur das Nötigste, nur das Billigste, ich brauche immer M1-Teile. Ich brauche das Teil, ich brauche das Teil. Dann war das so, dass ich meinen Kindern gesagt habe, meinen zwei Söhnen, jeder, wenn sie mal erwachsen sind, ja, und die Autos sind mal wieder was wert, dann kriegt jeder mal sein Auto. Naja, ist schon gut. Und damals waren die Autos immer weniger wert. Und ich gesagt, ja, mit deinen Autos kannst du jetzt auch vergessen, meine Frau war sauer. Und ich sage, da, wie ist es mit deinen scheiß Autos? Bis vor 10 Jahren waren die Autos richtig interessant. Und da konnte ich jedem von meinen Kindern ein Auto schenken. Die haben mir einfach freiwillig geschenkt, sondern die haben schon gesagt, du, ich gern, was war mit dem Auto? Du hast dir doch ein Auto versprochen. Und so haben sie praktisch beide zu gleichen Teilen, haben sie praktisch, jeder hat dann miteinander praktisch, die haben miteinander mit aufgebaut, diese Autos. Jeder hat dann ein Auto praktisch bekommen.
Und das sind ja nicht einfach irgendwelche Autos, sondern jedes deiner Autos hat
ja riesen Geschichte. Nein, das sind schon richtige Autos, diese wurden da verkauft.
Ach so, okay.
Nein, die haben nochmal.
Deine Kinder haben es verkauft.
Die Kinder haben das dann verkauft. Die haben praktisch jeder hat immer zusammen ein Auto gehabt, ja. Und das Auto, wo sie zusammen hatten, das haben sie dann verkauft.
Ja, okay. Wie viel M1 konntest du dir zusammen kaufen zur Hochzeit, wenn man nur die Frau zu Aldi schickt?
Ja, mal zwischen 5 und 10 Autos habe ich praktisch als Schrottteile gekauft, also komplett als Schrott gekauft. Aha. Und da war keins dabei, das wo irgendwie normal wäre, gewesen wäre. Okay. Die waren alle so kaputt. Habe auch den Vorteil gehabt, dass ich alle Werkzeuge von Italien bekommen habe, alle Formenwerkzeuge. Mhm. Wo die ganzen Karosserien gebaut wurden.
Also du bist quasi der, wenn man Teile braucht, führt kein Weg an dir vorbei.
Ich kann jedes Teil in Lauch liefern.
Und du kannst es selber fertigen auf den originalen Werkzeugen?
Aber ich mache es nicht, sondern einfach nur, es muss mir... Wenn du ein Teil haben willst, ein Originalteil, dann musst du dein altes Teil mir in Zahlung geben.
Ja, okay.
Also habe ich wieder ein kaputtes Teil und habe wieder ein Originalteil.
Und legst es auf deinen Speicher. Dann
gibt es aber ein besseres Neuteil.
Ja, okay.
Und das ist halt mein Vorteil, ob es ein Karosserieteil ist, dass jemand von mir ein perfektes Neuteil bekommt und dafür aber sein altes Teil in Zahlung gibt.
Und es ist tatsächlich so, dass weltweit kommen die Leute auf dich zu und bestellen Teile, oder?
Wenn sie ein Originalteil haben. Es gibt ja viele, die wo mittlerweile, es ist ja ein Oldtimer-Markt, gibt's ja, der ist ja weltweit. Hm. Und du kannst jedes Teil, aber wirklich jedes Teil kannst du neu haben. Hm. Und da gibt es so viele Leute, die wollen das einfach, da gibt es 5 Hersteller auf der Welt, die wollen einfach Teile produzieren. Und die lassen, ob die einen Radträger in die Maschine durchlassen oder 100 Radträger, lieber schmeißen sie 90 weg. Aber sie haben einfach mal die 100 gemacht. Mhm. Genau mit Karosserieteilen. Du kannst jedes Teil nachproduzieren. Und jedes Teil, wo du nachproduzierst, die Maschinen sind heute so perfekt und genau so Präzision hattest du damals überhaupt nicht.
Was ja auch den Charme der Autos ausmacht eigentlich. Ne?
Ja, aber es ist mit allen so. Wir lassen die Autos bei uns, werden die Autos bestimmt nicht schön repariert. Bei uns werden die Autos so repariert, dass sie laufen. Mhm. Und ob ich in einem Meter Abstand das Auto anschaue oder 10 Meter Abstand, ist eigentlich scheißegal. Wenn ich von der Tribüne das Auto sehe, dann schaut das irgendwie fetzig aus. Oder interessant ist, wenn ich so einen Jägermeister anschaue oder so einen Marfer oder mal sagen, Es interessiert sich keiner, ob das Spaltmaß 0,3 oder 0,4 mm ist.
Okay, das ist ja der Charakter von Rennautos.
Und ne? Das ist so, dass es. Es gibt da Detailfetischisten, ja, die machen das Auto so überperfekt. Mhm. Aber man sieht ja das gleich und es ist dann irgendwie künstlich. Wenn ich sage, früher, wenn ich schaue, wie früher die Autos zusammengebaut wurden in Italien, die Autos wurden ja praktisch im Rohzustand in Italien gebaut. Und bei BMW wurde nur Motoren, Getriebe und Achsen eingebaut. Und das waren ja doch, die Italiener waren ja doch Grobschnitt. Und früher war ein Ferrari bestimmt nicht das, was heute Ferrari ist. Früher war das einfach ein bisschen ordinär.
Ja, und das ist ja das Tolle, wenn man Leute jetzt wie dich hat, die noch die Autos von früher im Originalzustand kannten und die heute genauso wieder aufbauen eigentlich.
Bloß, ne? Wenn du halt mir einen zeigst, dann sage ich, du, ist das das Original oder nicht das Original? Dann schaue ich mir nur, ich brauche nur eine Schweißnaht anschauen. Von jedem Auto. Mhm. Ob das ein Lamborghini ist oder Ferrari ist oder BMW ist, dann schreibe ich mir die Schweißnaht an. Dann sage ich, die Schweißnaht hat es damals nicht gegeben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Du kannst jede Sache, was du das baujahrbedingt kannst du sagen, das und das ist original und das ist nicht original. Mhm. Und es gibt da manche Profile, die es damals nicht gegeben hat. Aber die, wo halt heute, die wo es jetzt heute gibt, die wo halt heute eingebaut werden, da wo man halt sagen kann, ja, weil es halt einfacher ist. Aber damals hat es einfach gegeben, bestimmte Türrahmen, die kannst du heute gar nicht mehr nachbauen, weil es nicht mehr möglich ist, weil es gar nicht mehr die Leute gibt, die sowas bauen können. Mhm. Du kannst es sicher in Carbon kannst du nachbauen. Du kannst alles bauen. Du kannst jeden Querlenker, du kannst alles perfekt machen. Aber ein Radträger zum Beispiel, wenn die heutigen Radträger nimmst, das sind das von gibt es eine Firma, die wo in den, da gibt es einen speziellen Guss, die wo die Audi R8 drin haben. Die haben dermaßen eine gute Konsistenz, also das ist dermaßen stabil, perfekt, alles. Aber es ist ein Aluminium-Radträger und damals waren das Magnesium-Radträger. Ein Magnesium-Radträger hat jetzt den Nachteil, dass er verschwindet mit der Zeit und auch zum Teil wird er praktisch oxidierter und löst sich mit der Zeit auf. Wenn du praktisch ihn falsch behandelst, die neuen Radträger, die sind von ersten bis zum letzten Tag perfekt. Mhm. Genauso eine Schieberanlage zum Beispiel beim BMW Antragtrakt. Das ist früher beim Magnesium, weil es leicht war. Und heute ist ja das so, genau, Aluminium. Präzision, viel besser alles. Die lassen sich besser aufmachen, zumachen. Und früher hattest du einfach ein bisschen einen Schwung drin.
Bisschen Leistungsspreizung auch, nur was das Ganze ja manchmal auch ein bisschen interessant
gemacht. Ich glaube, wenn du heute so ein Motor zusammenbaust mit den ganzen Passungen, hast du sofort einmal 20, 30 PS mehr. Mhm. Und da kannst du heute viel mehr tricksen und machen, weil einfach viel Elektronik du kannst du beim Motor versteckt einbauen. Mhm. Und es gibt da die, alle, die wo sau schnell sind, heute halt versteckte Einspritzungen, versteckte Zündungen. Kennfeld gesteuert und alles, wo du einfach siehst. Früher gab es einen festen Zeitpunkt, 32 Grad vor OT, war der Zündzeitpunkt. Ob der Motor gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, war scheißegal. Der ist einfach gelaufen. Aber heute ist das alles detailliert rausgefuchst und die sind jetzt so viel schneller und so viel besser, da musst du dann gesagt, ja, andere Welt.
Was sagen eigentlich die Fahrer von früher? Ich meine, bei dir in den Autos fahren ja auch Dieter Quester, Christian Danner, Stetzel Stuck. Ja, aber
Danner, das ist, die fahren alle mit den Originalzeugen noch. Bei mir gibt es das nicht, weil ich es mir gar nicht leisten kann. Ich will es mir auch gar nicht leisten. Ich kaufe mir nicht irgendwie, dass ich da aufrüste, weil da müsste ich praktisch dann Geld in die Hand nehmen und das machen. Jetzt ist es so, dass ich sage, ich nehme einfach mal aus dem Regal was raus und baue mir das selber wieder zusammen und fertig. Aber ich mache nicht irgendwie, dass ich da großartige neue Konstruktionen mache. Das sollen die anderen machen. Es gibt ja genug, die wo das machen. Ja. Mhm. Es gibt fünf Firmen, die wollen ein komplettes Auto bauen. Ja, die heutige Zeit, die hat keinen Charakter mehr. Mhm. Oder wenig Charakter.
Ihr müsst ein bisschen aus der alten Zeit reden, wo die mehr
Charakter ich kann nicht mehr sagen, was für Möglichkeiten habe. Ja. Ich habe das Geld nicht dazu. Und habe gesagt, was kann ich machen mit meinen bescheidenen Mitteln? Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich sammle das. Und wenn ich gesagt habe, der Roche hat immer gesagt, woher, er gibt mir das nur deswegen, weil ich kein Geld mache damit. Ich habe da nie das Bedürfnis gehabt, etwas zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel noch nie mal einen Rennanzug bekommen. Einen Overall, ja. Den hätten mir so viele Leute schon abgekauft. Den habe ich heute noch drin liegen. Ich habe immer die ganzen Teile, ich habe gesagt, du kannst jedes Teil wiederholen, ich verkauf's nicht mehr. Ja, das macht eine Freude, wenn ich darauf gehe. Und manche kriegen lange Zähne, wenn sie es sehen.
Na ja, klar.
Der, wo ein Detailspezialist ist zum Beispiel, ja, ja. Der, wo sagt, er braucht einen Kofil so und so, den habe ich da umliegen. Auf Verreiterung so und so, für Le Mans so und so, den habe ich da umliegen. Und wenn du den drinnen brauchst, dann kriegst du den von mir. Ja? Und das macht mir mehr Spaß, als wenn ich sage, jetzt da habe ich jetzt ja ein Tresor, da sind 100.000 Euro drin.
Ja, wo du recht hast, ne? Ich meine, du hast ja wirklich ein goldenes
Händchen. Ich kann nicht.
Du hast das
ist genauso, wie du sagst, du hast ein Renoir als Bild im Keller liegen, eingesperrt. Hm. Ich möchte den jeden Tag sehen und sagen, das erfreut mich. Hm. Und wenn ich ein Auto sehe, das erfreut mich.
Also dein Hof hier hat wirklich was Mystisches, das muss man sagen. Also das Licht, was da immer so reinkommt und die Spinnweben über den Teilen.
Ja gut, das ist so, dass ich räume nicht vorsätzlich auf, weil ein Journalist kommt.
Ja, um Gottes Willen. Also
das so, schön, ich lasse es einfach so, wie ich lebe. Ja?
Ja.
Und ich zeige ihnen, wie ich lebe. Und ich zeige, ich bei Wien, also ich arbeite zum Beispiel in den Lockdown, habe ich gesagt, okay, jetzt ist so eine scheiß Zeit, wie letztes Jahr im Februar hat es angefangen. Du kannst nichts machen. Ich habe für Le Mans ein Auto fertig gemacht, das BASF-Auto, das da. Ich hätte, du wirst es nicht glauben, ich hätte einen Fahrer, Rubens Barrichello und David Brabham, okay. Australier.
Ja.
Ich habe einen Sponsor gehabt, die hätten alles bezahlt für Le Mans. Dass die wollten selber nochmal fahren, weil die sind noch nie Le Mans gefahren. Der Brabham ist schon Le Mans gefahren, der hat einmal Le Mans gewonnen. Aber der wollte mir in einem Oldtimer nochmal fahren. Die wären da gefahren. Ich habe das Auto 5 Jahre restauriert. Habe mich 5 Jahre auf einen Zeitpunkt festgelegt, da wo das Auto perfekt fertig sein muss. Und was war? Corona.
Ja.
Da habe ich gesagt, jetzt habe ich das Auto fix und fertig und steht da, einsatzbereit. Ja, was machst du jetzt? Okay. Dann baust du den kompletten Hof um. Haben wir so eine Loftwohnung gemacht, hab das gemacht. Hab versucht, 7 Tage zu arbeiten. Extra erst recht. Hab jeden Tag 18 Stunden gearbeitet, bis vor kurzem. Ich stehe in der Nacht um 2 Uhr auf, mache mir zwischen 2 und 4 Gedanken, wie was abläuft, und dann fange ich das Arbeiten an. Gehe jeden Tag um 6 Uhr abends ins Bett. Bis vor kurzem, jetzt nicht mehr, weil wieder alles offen ist.
Ja.
Jetzt kann ich wieder was machen, aber ich mache da nie, da ich sage jetzt, ich komme in die Trauerphase und sage, oh, ich kann nicht weg, ich kann das und das nicht, sondern was habe ich für Möglichkeiten, was zu machen?
Ja. Okay. Der Paul Rosche war auch immer hier, ne?
Hm?
Der Paul Rosche war auch immer hier, wenn er vorbeigekommen
ist. Ja, der hat immer Weißbier mit. Der Erdinger Weißbier war es eben wichtig. Er hat immer draußen gesessen, immer. Dann haben wir Geschichten erzählt. Der hat in Chiemsee hat er praktisch eine Zweitwohnung gehabt.
Mhm.
Da ist er im Monat, in alle 2-3 Monate ist er mal vorbeikommen. Da hat er gesagt, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Dann habe ich es immer da gebraucht, dann habe ich es da abgeholt. So spezielle Sachen, die er nicht wegschmeißen wollte. Und bei BMW konnte es nicht mehr einlagern, weil die gesagt haben, was ist denn mit dem Klump? Das braucht doch kein Mensch mehr. Und ich habe wieder alles ordnungsgemäß zurückgegeben. Und ein paar Teile, die M1-Teile, habe ich größtenteils kaufen können zu einem super Preis.
Mhm.
Abverkaufspreis. Und für den war halt wichtig, dass nichts verkauft wird, was er praktisch einmal mir zur Verfügung stellt. Und das war für mich halt was Besonderes. Und es war für mich eine Persönlichkeit, der wo praktisch für einen normalen Menschen auch was übrig hatte.
Mhm.
Und wenn du heute zu irgendeinem gehst, dann sagen die alle, du kommst ja gar nicht mehr hin an die Leute, du kommst gar nicht mehr bei der Sekretärin vorbei. Und damals war es so, dass hat sich die Sekretärin gefreut, wenn ich ihr eine kurze Geschichte erzählt habe oder sonst was. Und der Rosche sowieso, der hat immer gesagt, das ist halt zeitversetzt zurück wie vor 50 Jahren.
Ist auch hier. Wirklich wie eine Zeitreise.
Ja.
Das ist
da bin ich ja stolz drauf und sage, ich hab bis heute keinen Computer und kein Handy. Ich bin 1980, nach der Programm bin ich stehen geblieben. Es hat mich nichts mehr interessiert. Ich werde nie ein Handy besitzen. Ich werde nie einen Computer besitzen. Den einzigen Lust, was ich habe, ist ein Fernseher, der war da wo ich einen schönen Bildschirm habe und da wo ich ein bisschen eine Lautstärke habe, weil ich mir praktisch mit dem Motorensound von dem Mainz, was außergewöhnlich ist, der ist wie Formel 1, der hat mir meine Ohren kaputt gemacht. Es ist okay. An der Boxstraße, wenn du stehst, da kannst du Ohrenschützer aussetzen, weil es möglich ist. Ich verzichte drauf, habe jetzt den Nachteil, dass ich weniger höre, schlechter höre. Mhm. Aber ich muss ja manchmal nachfragen, wie, wo, was, aber es war mir das wert. Ich weiß, warum meine Ohren kaputt gemacht wurden. Das war in der M1-Motor. Aber der war es wirklich wert, weil wenn ich sage, jetzt so einzigartig. Und das kann mir jeder noch beipflichten. Und das, wenn ich sage, jetzt so, ich habe in einer Traum, ich lebe heute in einer Traumwelt und habe damals in einer Traumwelt gelebt. Hm. Es war alles mit extrem viel Arbeit verbunden und ich scheue mich vor nichts, vor keiner Arbeit und kann auch das noch genießen. Jede Kleinigkeit, zum Beispiel hier, Stuck mit Nierpasch, den Spruch, Stuck sagte zu Nierpasch, das Auto war noch nie so gut wie jetzt. Wortwörtlich habe ich gesagt, da gibt's, da, wenn du mal näher passt, schon mal redest oder sonst was, dann sagt er das, kann er sich bestätigen, das. Und das macht mich halt stolz, dass ich als niemand, als Bauernbub, sage ich in dem Sinn, das geschafft hat, dass ich doch mit Leuten zusammenkomme, die wo du normal nie hinkommst. Mhm. Und mich die einfach so akzeptieren, dass ich einfach keinen Anzug brauche, einfach mit Arbeitskleidung, ja, meine, ich bin so, Schusterpreis bei den Lappen. Ich bin nur ein Arbeiter. Ja. Ich bin nicht irgendwie, ich möchte nicht in der Gesellschaft sein, weil da habe ich nichts verloren. Ich bin ein ganz normaler Mensch und habe nur das Arbeiten gelernt und kann das weitergeben und kann mich mit Arbeit begeistern.
Ich finde das unglaublich, wie bescheiden du redest und wie du erzählst.
Ich könnte mir sicher manches leisten. Das und das verkaufen, dann könnte man ein schönes Leben machen.
Ja, und aber was heißt schönes Leben? Das ist, ja genau, das ist ja das Tolle, wenn du sagst, das
Leben ist
ja
mein Leben. Für mich, mich täglich freuen zu dürfen, arbeiten zu dürfen. Weil ich mache so viele kreative Sachen. Und wenn ich nichts Kreatives mache, dann unterhalte ich mich vielleicht noch kreativ. Mhm. Zählt dann eins, wie bin ich jeden Tag in der Früh, wie stehe ich auf, was tut mir weh, was tut mir weniger weh, was tut mir gar nicht weh. Mhm. Und je mehr ich arbeite, muss ich feststellen, desto weniger tut mir weh.
Lass uns noch ein bisschen auf die Autogeschichte zurückkommen. Mhm. Was kam denn nach Cassani eigentlich? Du hast gesagt, oder nach M1? Also du hast gesagt,
nach Cassani kam mal lange nichts und dann war es so, dann habe ich selber so einen Sportwagen gebaut. So ein Formel 3000 Auto.
Okay.
Und ein Sportwagen. Ein Gruppe C Auto. Ein Gruppe C, C2 hat es geheißen. C1 Auto waren die Mercedes Werksautos, Porsche 956 und ich mit einem C2 Auto. Das waren praktisch, die waren leichter und hatten weniger Leistung. Und damals war es so, Geld hinter vorn keins, so haben wir praktisch einen Formel 2 gekauft von Maurer. Maurer Motorsport, der war auch in Kolben war. Maurer war damals der Bellof, Stefan Bellof, der Werksfahrer. Und Manfred Winklock. Von dem Winklock habe ich damals ein Chassis bekommen. Also von Bauer hat mir praktisch damals das Winklock-Auto damals verkauft und das habe ich dann umgebaut auf einen Sportwagen. Mhm. Ich hatte alles fix und fertig in den Sportwagen. Das hat einen Supercup, hat das geheißen. Wir sind dann gefahren. Ich wollte fahren, hatte keinen Motor. Ich war so frech. Im Nachhinein muss ich sagen, schon frech, ja. Bin zu Roche gegangen und habe gesagt, der Roche braucht mit einem Formel 2 Motor. Könnten Sie mir nicht ein Motor leihen? Herr Wagner. Ja, hat er gesagt, komm vorbei. Ich, was ich immer sagen, als absolut niemand, habe einen Formel 2 Werksmotor bekommen. Wo nur das March-Werksteam in England hat das ein Motor bekommen. Für die Formel 2 Autos. Was unvorstellbar, heute total unvorstellbar, damals war es bekommen. In der Mitte der Saison war es dann so. Dann hat der Roche gesagt, du, jetzt musst du den Motor wieder nachschauen lassen. Der hat schon so viele Stunden drauf. Dann hat er gesagt, naja, der geht schon noch. Dann hat er gesagt, bringst du vorbei, ich lasse den überholen, den Motor. Dann hat er mal komplett überholt, den Motor, mit überholen lassen. Dann habe ich den Rest der Saison mit dem Motor fahren, konnte wieder fahren. Ich musste den Motor wieder zurückgeben nach der Saison, habe aber praktisch bescheiden sind wir halt immer ganz hinten mitgefahren, aber wir waren nicht immer dabei.
Bist du gefahren? Nee, du warst Teamchef.
Da bin ich zu blöd dazu.
Und wer war der Fahrer?
So. Peter Oberndorfer ist zum Beispiel gefahren. Auf alle Fälle waren nicht immer so Fahrer da, die waren einfach da gefahren sind, umsonst nicht. Harald Groß unter anderem. Und das ist so, dass man sagt, und da habe ich mit Sportwagen was gemacht. Aber dann war es so, das konnte ich mir nicht leisten. Das war zu teuer. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich lieber. Und da habe ich wieder auf das Restaurieren von den Mainz-Autos, auf das zurückgezogen. Und ich brauche für das Auto zum Restaurieren von vorne bis hinten 5 Jahre.
Okay, ja, na gut.
Und da ist die Zeit dann weg, was? Ja, und dann habe ich mir praktisch das Auto restauriert und restauriert. Und es waren manche Zeiten dabei, da waren die Autos nichts wert worden. Mhm. Das waren zum Beispiel, wann waren das?
Jahrtausendwende war, glaube ich,
ziemlich tief. Jahrtausendwende waren so, da war das Auto 100, da hast du für das Auto nichts bekommen, da waren ziemlich wertlos eigentlich alles. Mhm. Auf alle Fälle ist so, ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht, dass ich jetzt das große Geld mache damit, sondern einfach, dass ich ins Werkstatt rausgehe und das mir anschaue. Und ja, so ist es weitergegangen. Einfach nur restauriert, gearbeitet. Und habe ich einfach, wenn ich die Autos anschaue, was ich da habe, oder gehabt habe, oder sonst was. Jedes Auto hat für mich eine Geschichte. Hm. Jedes Auto hat für mich eine Bedeutung. Allein das Zusammenbauen. Und ich hatte die größte Freude, einfach was fertig zu machen. Aus nichts was wieder fertig zu machen.
Wie viele im Einzelnen durch deine Hände gegangen?
Ich sage jetzt 10 Autos bestimmt, ja. Aber nicht so, also, ob ich gearbeitet habe dran oder sonst was. Aber mit 10 Autos hatte ich eine direkte Beziehung.
Mhm. Aber du hast ja auch schon eigene Autos.
Also ja, es sind auch ein paar Autos da, ja. Die witzigsten Autos habe ich.
Ich wollte gerade sagen, darauf müssen wir jetzt natürlich auch nochmal zurückkommen. Denn du hast, ja, fangen wir beim allerersten Prototypen an. Der steht hier bei dir in der Halle.
Ja, sogar das letzte Auto. Ja, die ersten. Das erste gebaute Auto und das letzte gebaute Auto.
Die hast du beide?
Mhm.
Okay, und das erste gebaute Auto ist...
Ist das der dahinter, Silber hier?
Ja.
Und das letzte gebaute Auto, das war nur eine Karosserie, ein Chassis, das wurde nie zusammengebaut. Das steht beim Händler, also im Ausstellungsraum. Und das ist das letzte gebaute Auto. Die hat ja keine Funktionsnummer mehr. Das hat sie so 462, das war das letzte gebaute Auto.
Okay, wie bist du an den ersten rangekommen?
Ja gut, der war lange im Keller gelegen bei BMW. Aha. Und der war zerlegt, weil einfach der Auto wurde die ganzen Maße abgenommen bei Toleranzen. Nach so viel Kilometer war es praktisch Verschleiß. Und das alles war praktisch nur das Chassis noch. Aha. Einfach in Stadt. Die Karosserie total kaputt, alles kaputt. Zum Wegschmeißen eigentlich. Mal hätte man sowas wegschmeißen müssen. Aber ich habe gesagt, nein, das riecht schon irgendwie her. Und der Roche hat gesagt, ja Gott. Wenn du nur für Rennen damit fährst, habe ich kein Problem damit, aber auf der Chance kannst du nicht mit dem Auto fahren.
Hast du es so mitgenommen?
Nein, das schon, ich habe da schon ein bisschen was inoffiziell zahlen müssen, aber es war nicht viel, aber das ging halt dann so, irgendwie im Schrottverkauf konnte man damals konnte man bei BMW, Angestellte von BMW, damals konnten im Schrottverkauf Teile kaufen. Mhm. Wenn du praktisch einen BMW, einen 3er hattest, dann konntest du praktisch eine Tür beschädigt war, konntest du für 10 Mark eine Tür kaufen. Ist aber dann wieder eingestellt worden, weil es manche übertrieben haben. Die haben komplette Motoren und Zeug rausgefahren und das war dann nicht mehr Komfort war. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, wir verschrotten die Sachen. Und beim M1 später dann schon war es so, musste alles verschrottet werden. Alle Teile, die übrig waren, die wo zu viel produziert waren, mussten verschrottet werden. Es wurden ja so, dass Italien hat, also Ital Design hatte praktisch mit BMW einen Vertrag über 800 Autos, was geplant war für BMW. Die wollten 800 M1 bauen. Ist aber nicht gekommen dazu, weil einfach mit 400 war die Grenze erreicht, wo praktisch reglement erfüllt war. Und dann wurde die Serie eingestellt, aber es waren da so viele Teile schon produziert, Innenverkleidung und so Zeug. Mhm. Und da kannst du dir auch vorstellen, da wo ich zum ersten Mal einen richtigen Frust gekriegt habe, wie die Teile verschrottet wurden.
Ja klar.
Neuteile, einfach mutwillig zusammengehauen worden und verschrottet. Und da bist du nicht dran gekommen, die Teile. Du konntest keine kaputten Teile haben, du konntest nicht. Die Schrotthändler, das war alles so, da musste sich jeder verpflichten, dass jedes Teil verschrottet wird. Genauso wie heute Formel 1 Motorräder, die werden komplett in Paletten zum Schredder hingefahren und werden verschrottet. So ein Motor hat einmal gekostet 300.000 Euro. Und da werden auf einmal 10 Motoren verschrottet. Der, wo früher den Motor gebaut hat, der kann das gar nicht anschauen. Aber das ist halt heute die Zeit. Jetzt darf nichts. Es ist abgeschrieben und wenn was abgeschrieben wird, dann muss das praktisch vom Finanzamt gegenüber, muss das alles verschrottet sein. Da kommt es. Deswegen ist es neue Norm in Mainz. Oder unter mir Mainz schon. War das schon problematisch, du konntest nichts mehr bekommen. Aber ich habe gerade noch vorher das so halbwegs die Sachen gekriegt. Vom Schrottcontainer raus. Da war ich den gerade, ja gut. Wo man es jetzt verschrotten, aber nachher war das so, da konntest du keine Beilagscheiben mehr aus dem Schrottcontainer holen.
Aber du hast ja noch einiges an Teilen.
Ja, ich habe alles gesammelt und wenn irgendwo was war, ich bin da wirklich viele Wege gegangen, um Teile zu bekommen. Es war mir nicht so blöd. Es war mir das jedes Teil, was mir wert, einfach das zu suchen, zu bekommen. Und da bin ich halt auch stolz drauf, dass man halt manche Sachen, die kriegst du halt nur noch bei mir, wenn du es kriegst. Ist es so, wiederum ist so, dass ja, es wird nichts mehr gefahren. Und wenn gefahren wird, wird nichts mehr kaputt gemacht. Also wird kein Teil mehr gebraucht. Also bleibe ich auf meinen Teilen sitzen. Ist mir aber auch egal, dann nehme ich es halt mit ins Grab.
Aber es ist tatsächlich ein bisschen was dran. Ne? Es geht weniger kaputt heutzutage. Und
nein, es passt nicht auf. Früher sind die grob gegeneinander gefahren. Und heute ist es so, dass Gentleman Racing. Da passiert schon mal was. Verschleißen tun die Autos nicht die Teile. Und wenn sie fahren, nehmen sie meistens nachgebaute Teile her und behalten sie die Originalteile im Regal. Also kann ja nichts verkaufen. Wie gesagt, das ist mir auch völlig egal, ob es verkaufen ist. Ich meine, deswegen werde ich nicht weniger glücklich sterben.
Hoffentlich ist noch ein bisschen hin.
Oder unglücklich.
Du hast ja also wirklich auch unzählige von diesen Rennautos hier stehen, ne? Die Turbo M1. Und
ja, das ist jetzt für mich zu stolz, wenn ich sage, jetzt hier ein lauter Auto da steht und habe ein Schuckauto da stehen, ein Piquet-Auto da stehen.
Also wir reden aber von Originalautos. Ja? Ne? Man kann das immer kaum glauben, weil so viele Leute.
Nein, BMW, die wollten auch schon das Vorserienauto haben.
Ja, das
die wollten
ich.
Das Piquet-Auto auch haben.
Ja, das glaube ich. Aber bei dir kleben nicht nur die Namen drauf, sondern das war das Original.
Nein, die sind bedankt, die wollen wenig auf eine Ausstellung gehen und bedanken sich extra herzlich dafür, dass ich zufrieden gestellt habe, das Auto. Aber ist es heute, interessiert sich ja keiner mehr was für. Es gibt immer weniger Leute, die sich vom BMW sich für das alte Zeug interessieren. Es ist nur noch alles neu. Die Neuzeit interessant. Das alte wollen sie am liebsten auf Zeiten schieben. Es gibt nicht mehr die Enthusiasten, die sagen, das alte ist wichtig.
Hier hast du sie noch, hier sprechen wir sie an.
Ja.
Welches ist für dich das Auto, wenn du dich für einen entscheiden müsstest von deinem M1, welches ist dein Favorit?
Ja gut, das ist das Piquet-Auto.
Das Piquet-Auto, das Original-Werksauto, ja. Was aber schon mal relativ desolat im Zustand hier angekommen ist. Ne?
Ja, ja.
Was da passiert? Erzähl mal.
Die Werkstatt ist abgebrannt. Die Werkstatt ist abgebrannt und das Auto mit abgebrannt. Aber das ist ja praktisch, aber das ganze Zeug ist aufs Auto raufgefallen und hat sich praktisch durch das einigermaßen überlebt. Aber in einem fürchterlichen Zustand, ich habe ein paar Bilder noch irgendwo. Und das ist jetzt mein wertvollstes Auto in dem Sinn, weil von einem dreifachen Weltmeister hast du nicht gleich ein Auto.
Eher seltener, ne?
Und das Werk hat nicht das Auto. Und das Werk hat nicht das Originalauto. Und das Werk hat ein Auto, ja, die, wo praktisch sich sagen, das ist Begehrauto, aber wenn du nach der Fahrgestellnummer nimmst, dann ist halt nicht das Begehr. Und das ist das Wurmsee halt.
Haben die mal Geld geboten?
Nein. Die wissen ja genau, was möchtest du bieten. Was sie haben, das andere Auto, wo sie als solches Piquet-Auto nennen, das hat eine Vorseriennummer. Das ist nicht einmal ein Serienauto. Aber du kannst, wenn du BMW bist, kannst du alles draufschreiben. Du kannst alles machen. Aber Insider wissen halt, dass das nicht das Original ist und dass das Original bei mir ist. Da bin ich jetzt stolz drauf. Einfach das zu wissen, eigentlich habe ich das Richtige.
Du hast doch das ehemalige Kasani-Auto, ne?
Das ehemalige Kasani-Auto Der Casani hatte zwei Autos, eins habe ich und eins ist in Schottland im Museum.
Wer ist da drauf damals gefahren, auf deinem Auto?
Donner, Winkelhock, Schurti, Stuck.
Also was hier an Geschichte steht, und das Tollste ist ja, dass die ganzen Leute hier auch immer noch vorbeischauen. Ne?
Der Stuck kommt manchmal vorbei und irgendwann ist er mal vorbeikommen und der Stuck hat gesagt, das muss ich mir, habe ich ihm alles, wirklich mal, so wie ich dir alles gezeigt habe, ich mir auch alles gezeigt. Dann hat er gesagt, so muss ich mir ein bisschen hinlegen daheim. Jetzt fahre ich heim und lege mir ein bisschen hin, da ich das verarbeiten kann.
Da muss man erstmal sacken lassen. Also so geht es mir auch. Also
das ja, so, ist, dann gesagt, das sind so viele Eindrücke,
ja,
wo ich hinterlassen kann. Und wenn du, es gibt ja Leute, die wohl wirklich alles erlebt haben schon.
Mhm.
Und die wohl alles gesehen haben. Aber in diesen Rahmen oder in diesen Zusammenhang ist das ja nur bei mir so. Entweder haben sie jemand perfekt schön alles, da wo sie gerade die Schuhe ausziehen muss. Oder so ein Wert, du, wenn du hier reinkommst, da kommst du nie auf die Idee, da hinten so ein wertvolles Auto steht. Oder so ein schönes Auto steht.
Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn wir da weitergehen, dieses BASF-Auto.
Ja, das, ich meine, die Autos, die fahren ja schon wieder, wenn der Lockdown wieder das ganze Zeug vorbei ist, nächstes Jahr fahren wir schon wieder mit dem Auto.
Ja, ja. Wo fahrt ihr?
Ja, Oldtimer Grand Prix zum Beispiel.
Okay.
Nürburgring.
Das BASF
Auto. Oder wir fahren ja sicher dann mit der Le Mans.
Ja.
Mit, vielleicht mit anderen Fahrern. Oder wie auch immer, wir finden da schon was, ja.
Hm. Gehen wir mal auf das BASF Auto. Was ist das? Was hat das für eine Geschichte?
Das ist nur ein Jahr gelaufen.
Aha.
War Siegerauto von 1000 Kilometer Nürburgring und ist auch in Südafrika mit Hans Heyer gelaufen und da hat es praktisch einen Totalschau gegeben. Deswegen ist das Auto seitdem, wurde wieder erst von mir wieder aufgebaut. Das war Baujahr 1983.
Und das ist aber so ein Auto, was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast. Ne?
Da brauchst du 5 Jahre mindestens. Jedes Teil, das ist so, von Sauber gibt es ja nichts mehr. Peter Sauber, ja, der wurde von der Formel 1 gebaut hat.
Ja.
Der hat das damals gebaut, der hat 2 Autos gebaut.
Und das ist auch tatsächlich ganz besonders verkleidet mit ganz anderen Lufteinlässen. Ja, was hat der für einen Motor drin gehabt?
Der Motor ist gleich gewesen. Motor, okay. Getriebe war gleich, Radträger waren gleich. Aber der Rahmen und die Karosserie, das war alles individuelle Anfertigung von Sauber.
Mhm.
Und das wieder zu rekonstruieren, da musst du es wieder mit Leuten reden. Wie war das damals so und so? Du musst da viel aus dem Bild her, aus Bildern her rekonstruieren. Weil Teile gab es ja nicht mehr. Die Teile, die es gab, die habe ich alle bekommen noch. Aber die beschädigten Teile, die musstest du noch fertigen. Ich war nicht immer nicht die Motivation, dass ich einfach wochenlang an einem Teil hinarbeite. Da musste ich auch wieder was anderes machen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt fertig gebracht, dass der Quest ist zum ersten Mal mit dem Auto gefahren wieder. Damals, 2017, war der erste Einsatz wieder.
Hat Peter Sauber das damals ein bisschen unterstützt? Oder mit Zeichnung und Teilen?
Nein. Nein. Die wollen da nichts wissen, wer interessiert das gar nicht mehr.
Mhm.
Peter Sauber ist so, der hat ja auch praktisch fürchterlich profitiert vom BMW. Der hat sich praktisch mit dem BMW gesund geschossen. Muss man sagen. Der hat da praktisch auch. Der war auch ganz am Anfang einfach. Da hat er gesagt, ja, darf man jetzt die Bremsscheiben einbauen oder nicht? Ich weiß es noch in Le Mans. Da war der Rennleiter, der Dieter Stappert. Da waren praktisch die Bremsscheiben alle verschlissen. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir keine mehr. Oder bezahlt ihr noch welche? Dann hat der Stappert gesagt, ja, bezahlen wir noch, da wir weiterfahren können. Und da war ich damals das Geld so knapp eigentlich. Und wie gesagt, unter anderem war auch das Gruppe 5 Auto mit dabei in Le Mans 1981. Und ich weiß es so genau, weil wir, also mit BMW, sind wir praktisch in Le Mans gefahren mit dem Wirtsauto. Da waren 4 Wirtshäuser oder Wirtsgärten, die haben praktisch das gesponsert. Und was das Höchste war, der Teamchef war Dr. Helmut Marko, jetzt der jetzige Formel 1 Zampano bei Red Bull.
Mhm.
Und der Hund war so knickert. Ah, brutal. Nie ein Geld ausgeben. Nie, also fürchterlich. Erschreckend. Er war genauso knickert wie der Lauda. Aber hat so viel Geld, und hat da gespart und da geschaut, da was gebraucht. Da nicht mehr das. Was ich im Hoch anrechne, mal sagen, wie er mal sein mein Team aufgelöst hat, hat er an mich gedacht oder gesagt, oh, das kannst du Fritz Wagner verkaufen. Zum billigen Preis. Aber der war ganz scharf drauf, dass er ein paar tausend Mark gekriegt hat dafür.
Ja, der Helmut Marko hat dir das verkauft.
Ja,
das
ja.
Ganze Zeug.
Musst du dir vorstellen, heute, wenn du sagst, was heute jonglieren die täglich mit Ultra,
Millionen,
was ist Red Bull? Ne? Was hast du ja kassiert da bei Red Bull?
Ja.
Ich muss sagen.
Wahnsinn, ne? Und du hast das Auto, mit dem Niki Lauda als letztes gefahren ist.
Ja.
Der M1, mit dem er das letzte Mal gefahren ist.
Genau.
Steht hier auch. Steht aber Brun groß drauf. Das freut mich am allermeisten.
Das ist ja, ein ehemaliges Brun-Auto. Ne? Ja. Und das Auto, das wäre jetzt das nächste spektakuläre Auto, das wir wirklich machen werden. Hm. Das ist so, das machen wir jetzt dann fertig. Sobald wir wieder fahren können, fahren wir mit dem Auto. Und das macht dann aber auch, das macht schon der Marco, mein Sohn. Weil ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Das ist so, dass ich sage jetzt, wenn du einen Sohn hast und der sollte sich identifizieren damit, dann musst du ihn auch selber machen lassen. Nicht, dass immer der alte Vater gescheit herredet, verstehst, und er ist im Hintergrund. Sondern, und immer wieder kommen dann doch die Leute auf mich zu, weil sie mich kennen, vielleicht von daher, von damals noch. Und ich habe gesagt, 2017, 18 war ein Nodisring, das zum Beispiel dann.
Ja.
Tja, da war der René von Monaco.
Ah ja, stimmt. René, ach der Mensch, da stehen sie alle, ne?
Und das ist so, das war die, wenn du schaust, das sind die ersten.
Also Striezelstoff.
Das ist mein Auto, was ja. Denn dahinter ist mein Auto. Und das habe ich gesagt, wenn es am besten ist, musst du aufhören.
Ja, also viel mehr geht nicht, oder?
Nein, und du musst sagen, Jan Lammers, weißt du?
Ja, stimmt. Also, wer steht da jetzt alles? Also, da müssen wir mal aufzählen. Das ist der Gerhard Berger, Jan Lammers, Striezel Stuck.
Ja, der Stuck, dann der
Fürst Renier, dann
der Max Hurer,
Max Hurer,
Jörg Meerbasch.
Ja.
Ja, lauter Grüßen. Und ich sage so, jetzt, wenn ich so um die Möglichkeit habe, das zu machen, und dann gesagt, am Höhepunkt hörst du auf. Und mehr geht nicht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Marco, jetzt machst du das weiter. Und der Marco macht das jetzt weiter und der macht auch das Brunner-Auto,
das Jägermeister, restauriert. Das Jägermeister-Auto, oder?
Ja, das Jägermeister-Auto und das Brunner-Auto, das macht der Marco jetzt.
Okay.
Und das ist so, dass ich sage jetzt, ich rede da nicht rein, sondern die machen die Fehler oder die guten Sachen. Das ist ein neues Team, weil es sind junge Mechaniker.
Mhm.
Das ist eine andere Welt wieder. Weil? Sie sind 40 Jahre jünger. Und da muss ich einfach sagen, die denken anders, die machen das anders und kommen genauso zum selben Erfolg. Aber ich mit meinen Methoden, das ist ja doch steintal oft. Und da muss ich halt einfach sagen, du, es geht ja für den Mainz, geht noch, aber für das nächste Auto geht es überhaupt nicht mehr, wo Elektronik drin ist, weil da bin ich im Niemandsland. Und die Blöße möchte ich mir nicht geben, dass ich sage, ich habe da keine Ahnung und rede davon, sondern einfach sagen, du, den Mainz kann ich beherrschen, da kenne ich jede Beilagscheibe, sage ich jetzt einmal so, aber mehr nicht mehr.
Aber auf das Jägermeister-Auto, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil das ist tatsächlich einer von diesen Turbobomben, ne? Also wo der Motor nochmal umgebaut ist und
das. Ja, das wird wirklich der absolute Hammer. Das wird so ein Hammer-Auto. Der Motor ist fast fertig. Das ist auch eine ganz eigene Konstellation. Der Motor, das ist so, das ist ein Werksturbo. BMW macht die für March.
Mhm.
10 Motoren. Turbomotoren. Von denen ist aber nie einer gelaufen. Bei BMW. Die sind auf den Prüfstand gelaufen, aber nie mehr nicht. Die hätten eingebaut werden sollen, aber da hat sie praktisch mit March, hat sich das, und mit dem Reglement, hat sich das überschnitten, dass es nicht mehr möglich war. Also sind die Motoren übergeblieben, die Teile. Und die konnte man halt irgendwie so halbwegs bekommen.
Ja, so.
Aber nur Teile, ja, die waren nichts wert.
Du konntest die richtige Stelle und hast einen Finger.
Bei der Motor, du konntest den Motor nicht verwenden. Für einen normalen Motor, da konntest du eigentlich nur, das waren spezielle Teile. Eigentlich konnte nur ein Turbomotor draus machen. Ja, und jetzt machen wir das nochmal, was BMW angefangen hat, das vollenden wird.
Was quetscht ihr da an Leistung raus?
Das macht der Marco.
Wie viel wird das?
Was meinst du?
Wie viel Leistung kommt da raus aus dem Motor?
keine Ahnung.
Ist das so ein 1000 PS Auto?
Ja, die Richtung auf alle Fälle. Ich meine, heute ist 1000 PS, ist ja keine Welt mehr. Das hat ja jeder.
Ja, man kann es raus, wenn man am Turbo
dreht. Du musst dir das vorstellen, mit damaligen Verhältnissen. Eben. Und das geht so. Und der wird da eingebaut in einen Brunnen, nochmal, was damals Brunnen schon angefangen hat. Und dann schauen wir halt mal. Und dann wird es bestimmt nochmal ein Knaller. Weil Ronny Peterson ist mit dem Motor mal gefahren. Der hat nur noch gesagt, brutal. Der hat zwei, im Coupé war der drin, der Motor, im CSL-Coupé, und da sind sie praktisch gefahren in Silverstone zum ersten Mal. Dann hat er einen 500 Meter bei zwei Striche hingezogen. So eine Leistung hatte der. In der Kurve war er unfahrbar, aber auf der Geraden war der fürchterlich. Also extrem. Wenn Jadier sagt, Ronnie Peterson ist mit alles gefahren, hatte mir nie mit irgendwas ein Problem, aber mit ihm hat er gesagt, das ist die Grenze. Und das ist halt so, das wollen wir nochmal aufleben lassen. Und dann muss man sowieso sagen, dann ist 81 ist die Grenze von Alzheimer. Und dann muss ich halt sagen, dann ist sowieso das Alzheimer-Zeug, das wird immer weniger. Mhm. Weil alles Neuzeit, das ist halt alles was anderes. Das ändert sich halt. Das ist genau wie Vorkriegsmodelle. Interessiert sich kein Mensch mehr dafür, weil die keiner mehr kennt. Das ist halt das der letzte, sagen wir mal, M1, wo es irgendwie so die Mittelalter-Leute können sich dran erinnern.
Ja, aber wäre das dann nicht, also erstmal, klingt jetzt natürlich auch schon wieder doof und nach wenig Leidenschaft, aber überlegst du manchmal, einzelne Autos zu verkaufen, jetzt noch irgendwie, wo du sagst, da vielleicht wird, der Wert, wird das nicht mehr wert? Die Leidenschaft bleibt und dass die Autos
müssen auch bleiben. Nein, sogar du hast aber dastehen, was die Hürde Hexen verleihen. Ich meine, wenn er sagt, du, ich stelle mal das Auto ein Jahr hin in dein Museum oder sonst was. Mhm. Aber verkaufe in dem Sinn, kurz, das ist so, man kann nicht sagen, was morgen ist. Und wie dringend brauche ich jetzt das Geld, ja? Zum Verkaufen ist alles, ist auch klar.
Ja gut, das ist klar, wenn jemand kommt.
Das kann jeder, so ungefähr, es gibt schon einen Spruch, alles hat seinen Preis. Ganz klar, aber wenn ich sage, ich muss was verkaufen, dann verkaufe ich das, klar, aber es wird mir da schon was fehlen. Mhm. In der Identität oder so. Aber wie gesagt, das ist nur ein Auto, man darf es nicht überbewerten.
Eine gute Einstellung. Hast du mal überlegt, irgendwann doch nochmal fremd zu gehen zwischendurch, dass du vielleicht sagst, Mensch, es gibt auch noch was anderes außer dem M1, irgendwelche anderen Rennautos von BMW? Es war immer nur der M1.
Das ist so ein Einzelstück, wo man sagen kann, das könnte gar nicht so großartig sein, dass mich das nicht einmal der Formel 1 würde mich interessieren. Weil das ist einfach, das ist wieder Lichtjahre von M1 weg, soweit. Mhm. Einfach die Technik hat sich so weit weiterentwickelt. 40 Jahren ist der mal ein Sprung, ein Quantensprung. Mhm. Und da hast du nichts verloren. Da habe ich die Bildung auch noch gar nicht dazu. Da müsstest du praktisch der Ingenieur sein, dass du wirklich da durchblickst. Mhm. Und das ist so, da ich sage zu mir, in meiner einfach in Volksschule, da komme ich nicht weit. Da kann ich den M1 machen, aber nicht mehr. Und ich muss sagen, was habe ich für Möglichkeiten? Wenn ich nur, die Möglichkeiten, dann bleibe ich halt dabei.
Wirklich eine ganz beeindruckende Geschichte. Was ist denn eigentlich für dich, hast du das mal so analysiert, was macht das am M1 eigentlich so die große Faszination aus? Ist es für dich dieser Gitterrohrrahmen oder dieser Rahmen, wo das aufgebaut ist?
Schau mal her, wenn du ein Auto anschaust, wie die Zeit vergeht. Ein Auto, wo in 5 Jahren alt ist, ist ein altes Auto. Schau dir den M1 an, dann ist es zeitlos. Es gibt kein zeitloseres Auto wie den M1. Da bin ich heute noch sagen, du, da kannst du mit 5 Ferrari vorbeifahren und ich fahre mit meinem M1 rum. Da sagt jeder, oh, was ist das? Weißt du, es ist so, dass das einfach. Und wenn du 45 Jahre das so aufrechterhalten kannst, welches Auto ist das so? Du musst der Flügel der Mercedes sein.
Ja, stimmt. Viele andere gibt es nicht, ne?
Aber. Das ist Geschmackssache, aber ich sage, ein Flügeltürer Mercedes ist ein altes Auto und das ist halt Das kannst du aber nicht nehmen, wenn man alt, aber ein Flügeltürer, der ist immer alt. Mhm. Ja? Das ist ein faszinierendes Auto, aber unfahrbar, das Auto, wirklich unfahrbar. Das ist eine Katastrophe, mit sowas fährst du mit jedem Fahrer, ich gehe, fährst du schneller. Also fürchterlich, aber es ist nicht wichtig, weil einfach der einfach einen Charakter hat. Einfach sagt, du, das ist einfach eine Wichtigkeit von Mercedes her. Flügeltürer.
Ja, das stimmt. Und für, ich meine, die Ikone für BMW oder eine der Ikonen ist sicherlich der M1, ne? Auch mit dieser ganzen Geschichte und mit dieser ganzen Procar-Aufladung der Geschichte.
Man, die hat ja die Möglichkeit, so eine Serie zu machen wie die Procar-Serie. Die konntest du nie im Leben
mehr machen. Wird auch nicht mehr zurückkommen.
Das stimmt. Du konntest ja nicht bezahlen. Du konntest es nicht, dass der Formel-1-Fahrer von Team X einsteigt in einen
anderen
Auto. Sowas geht halt nicht.
Jochen Nerpasch drüber gesprochen im Interview. Das ist vorbei. Ja, das kann nicht mehr kommen. Du hast auch noch privaten M1. Also, das sind alles deine Autos, aber du hast auch noch einen für den sogenannten Alltag. Wie viel fährst du damit im Jahr?
Luft.
Ja.
Du kannst dir vorstellen, 37.000 Kilometer habe ich drauf, 40 Jahre habe ich.
Also
ich fahre zwischen eher und früher bin ich mehr gefahren. Es gibt normal mehr Zeiten, da fahre ich 100 Kilometer im Jahr. Nur, dass er bewegt wird. Gut, letztes Mal war der Poldi von Bayern da. Dann hat er praktisch eine Demonstrationsfahrt gemacht für Kinder, Hospiz oder was. Aha. Da lasse ich den fahren, weil es der Poldi ist. Aber sonst. Oder wenn der Berger sagt, wir möchten mit dem Auto mal fahren, dann kann er das machen. Für Showzwecke war das irgendwie. Da kommt der Berger von Monaco nach München, kommt mit dem Hubschrauber, lässt sich beim Tintler in Nierschenberg praktisch, trinkt einen Kaffee und fährt da runter nach Dettendorf und fährt da mit so Standfrauen 15 Runden und dann fährt er wieder heim. So Sachen macht man nicht schon.
Das, was man so macht als normaler Bauernsohn, ne?
Ja, genau. Alles übliche ist. Ja.
Das übliche, ja, genau. Und Prinz Poldi guckt dann auch an dem nochmal vorbei.
Ja.
Aber fasziniert hier. Es ist wirklich eine faszinierende.
Und muss ich sagen, die sind alle normal zu mir.
Ja, vielleicht, weil du denen aber auch normal begegnest. Ja. Ne?
Man, für mich ist. Ich habe bestimmt den nötigen Respekt gegenüber den Leuten. Aber genauso haben sie einen Respekt von mir, dass ich auch immerhin ein Bauernsohn bin.
Naja, eben. Und dass du dir natürlich ihre Lieblingsspielzeuge hinzauberst.
Ja, gut, Zustand, das können sie sich aber nicht mehr kaufen.
Ja, eben. Das ist vielleicht auch noch was ganz Besonderes, dass du immer so lachend abwinkst und sagst, nee, zu verkaufen ist das ja alles nicht.
Na,
nur gucken, machen. Nicht anfassen.
Ja, genau. Du kannst doch mal vorne mit, aber kaufen kannst du nicht. Du kannst sie nicht besitzen.
Ja, genau. Genau. Eine wirklich tolle Geschichte. Also ich bin ganz fasziniert und ich stelle ganz viele Fotos rein und bin wirklich ganz gerührt, weil das.
Nein, du kannst ja jederzeit einmal, wenn du jemanden hast, dann bist du ja interessiert dafür.
Ja.
Da kannst du jederzeit einmal jemanden mitnehmen, da können wir eine Fotosession machen oder sonst was machen, da kannst du machen, was du willst.
Also komm ich drauf zurück.
Ich stelle dir das Geld zur Verfügung.
Komme ich drauf zurück und ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn du mal einen von den Wagen wieder startest auf irgendeinem Rennen. Da musst du mich also auf dem Laufenden halten oder uns und wir machen da was. Und stellen das ins Internet.
Ich
freue mich ja schon drauf. Das ist eine gute Geschichte. Du, ich habe noch eine letzte Frage.
Ja?
Angenommen, das Rohöl geht aus und es gibt noch 50 Liter Sprit für jeden. In welchem Auto? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber auf welcher Strecke verfährst du es?
Das Beste, ja, gut, das wäre ein Monaco mit einem Piquet-Auto. Eine größere Steigerung gibt es da nicht.
Das war Fritz Wagner über seine Liebe zum BMW M1. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Fotos und Videos findet ihr auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram und bei mir auf YouTube und natürlich auch auf der Webseite zum Alte Schule Podcast. Und einen M1 von Fritz Wagner könnt ihr aktuell auch im PS-Speicher in Einbeck bewundern. Im Rahmen der Sonderausstellung zu 100 Jahren Avus steht dort nämlich ein ehemaliges Procar-Auto, damals gefahren von Striezel Stuck. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin kommt immer sicher ans Ziel und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.